Sonntag, wo die gesagt hat, Pastoren haben beschlossen, zur Adventszeit tröstende, aufbauende Texte zu nehmen. Wie tröstend und aufbauend ist für euch die Offenbarung? Ja, ich habe einen Ausschnitt aus dem Sendschreiben an die 7 Gemeinden genommen. Was löst bei euch das Wort Apokalypse aus? Was denkt ihr, wenn ihr das Wort hört, Apokalypse?
Alles aus.
Alles vorbei.
Es geht einem unwohl.
Unwohl. Ja, es klingt irgendwie bedrohlich und unangenehm. Der Begriff Offenbarung, griechisch Apokalypse, ist das erste Wort, das in diesem Buch steht. Und nach der jüdischen Tradition wird auch dadurch das Buch so genannt. Man hört oft, Offenbarung ist ein Buch mit 7 Siegeln. Das bis jetzt, was ich gehört habe, war der gebräuchlichste Ausdruck. Es wird oft das Buch, wie gesagt, mit 7 Siegel genannt und hat schon eine ganze Menge an sogenannten Endzeitprophetien hervorgerufen. In den Jahren zwischen 1970 und 1990 sind zum Teil abenteuerliche Vorhersagen gemacht worden und selbstverständlich mit der Bibel, vor allem mit der Offenbarung, begründet. Ob es die Weltherrschaft des Kommunismus und der Auszug der Juden aus der Sowjetunion, der Dritte Weltkrieg als Atomkrieg oder der Papst als Antichrist, viele Verschwörungstheorien stützen auf den vermeintlichen Hinweisen in der Offenbarung. Und irgendwie entwickelte sich das Buch der Offenbarung zu einem furchtauslösenden Buch. Ich gebe zu, manche Passagen in den Offenbarung sind grausam, hören sich ziemlich hart an. Dabei soll das Buch Freude bereiten und Hoffnung geben. Es soll die Leser dieses Buch ist glücklich machen, wenn sie die Botschaft annehmen. Es ist wie in eine große Klammer. Wer gut in Mathe ist, die große Klammer beinhaltet alles, ist alles da hineingefasst. Wie in eine große Klammer eingeschlossen steht das Versprechen im ersten und im letzten Kapitel der Offenbarung. In der Offenbarung 1, Vers 3 lesen wir, glücklich ist, wer diese prophetischen Worte liest und alle, die sie hören und danach handeln. Und in der Offenbarung 22, Vers 7 lesen wir, ich komme bald. Jeder, der sich nach den prophetischen Worten dieses Buches richtet, ist glücklich zu nennen. Und ich bin auch der Meinung, dass jede Predigt oder Auslegung dieses Buches, die muss sich daran gemessen werden, ob es wirklich den Trost für Verfolgte und die Glaubensstärkung für Verzweifelte und die Einladung für Außenstehende dient. Es soll ein Buch sein, in dem ein Buch für alle, die angesichts von Bedrohungen, Katastrophen, persönlichen Schwierigkeiten, aber auch Zweifeln, Ermutigung brauchen. Die ganzen Sendschreiben machen deutlich, dass die Gemeinde im ersten Jahrhundert alles andere als ein Paradies auf Erden war. Falsche Lehren, Verfolgung oder Gleichgültigkeit. Alles das bedrohte die Gemeinden und manche waren kurz vorm Auseinanderbrechen. Es war überhaupt komisch. Es war immer noch eine kleine Gruppe im großen Römischen Reich und dazu ohne politischen Einfluss. Eigentlich war es überhaupt noch gar nicht klar, ob es in 10 oder 20 Jahren Gemeinden geben wird, christliche Gemeinden. Kompromisse mit der heidnischen Religion waren teilweise so heftig, dass nach heutigen Maßstäben man kaum erkennen konnte, dass es um eine christliche Gemeinde handelte. Teilnahme an heidnischen Gottesdiensten und kultischen Beischlaf mit Tempelprostituierten schienen einfach einigen Christen ohne Probleme mit der christlichen Ethik zu vereinbaren. Aber gerade in der Offenbarung wird ein interessantes Bild vorgestellt, gerade in den Sendeschreiben. Die 7 Gemeinden sind 7 goldene Leuchter. Das Gold symbolisiert Reinheit und Wert. Obwohl die Gemeinde rein äußerlich gesehen überhaupt, sage ich jetzt mal so, anders als sauber angesehen werden konnten, sind sie durch Jesus Christus vor Gott rein und wertvoll. Es ging nicht darum oder geht nicht darum, vor Gott einen Leistungstest zu bestehen. Die Gemeinde muss nur, die muss nicht etwas leisten, um Gott zu gefallen, sondern sie muss bei Jesus sein. Das ist das große Thema der Sendeschreiben. Und darum stellt sich Jesus bei jedem Schreiben persönlich vor. Wir lesen den Predigttext aus der Offenbarung 3, Verse 7 bis 13, nach der neuen Übersetzung. Schreib an den Engel der Gemeinde in Philadelphia, der Heilige und Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat, der öffnet so, dass niemand schließen kann, und der zuschließt, so dass niemand öffnen kann. Der lässt dir sagen: Ich kenne dein Tun und habe dir eine Tür geöffnet, die niemand schließen kann. Du hast nur wenig Kraft, aber du hast dich nach meinem Wort gerichtet und dich zu meinem Namen bekannt. Pass auf, ich werde dafür sorgen, dass Leute aus der Synagoge des Satans zu dir kommen und sich vor dir niederwerfen. Diese Leute behaupten, Juden zu sein, obwohl sie gar nicht wirklich sind. Aber sie sollen erkennen, dass ich dich liebe, weil du meine Aufforderung zur Standhaftigkeit beherzigt hast. Werde auch ich dich bewahren vor der Stunde der Versuchung, in der die ganze Menschheit den Mächten der Verführung ausgesetzt sein wird. Ich komme bald, halte fest, was du hast, damit dir niemand deinen Ehrenkranz nimmt. Wer den Kampf besteht, den werde ich zu einer Säule im Tempel meines Gottes machen. Und er wird diesen Platz für immer behalten. Ich werde ihn mit dem Namen meines Gottes kennzeichnen und mit dem Namen der Stadt meines Gottes, des neuen Jerusalem, das von meinem Gott aus dem Himmel herabkommen wird. Und mein eigener Name, neuer Name, wird auf ihn geschrieben sein. Wer hören will, achte auf das, was der Geist der Gemeinden sagt. Die Gemeinde in Philadelphia in Lydien, der Name Philadelphia, brüderliche Liebe, geht auf die enge Beziehung zwischen dem König Attalos und seinem Bruder Eumenes. Die Stadt Philadelphia war die jüngste der Städte der 7 Schreiben. Die Gemeinde hatte nicht viele Mitglieder, die dazu auch noch arm und unbedeutend in den Augen der jüdischen Gemeinden waren. Genau stand es auch um die Gemeinde in Smyrna. Diese Gemeinden sind die einzigen, die keinen Tadel erhalten haben. Jesus stellt sich der treuesten und liebevollsten der 7 Gemeinden so vor: Ich bin der Heilige. Kein Mensch, auf der Erde, kann so im vollen Maße von sich behaupten. Auch nicht die Gemeinde, weil sie aus Menschen besteht, die Gott treu sind, aber trotzdem sündigen und von der Wahrheit abkommen können. Jesus Christus ist allein in einem absoluten Sinn heilig. Er ist auch als Gottmensch in seinem Wesen ganz anders. Sein Wesen ist das Wesen des Vaters, des Gottes. Jesus spricht: Ich bin der Wahrhaftige. Es gibt zwei altgriechische Wörter, die man mit wahrhaftig übersetzen kann. Das eine bedeutet wahr und nicht falsch. Und das andere bedeutet wahr und nicht gefälscht. Das hier verwendete Wort für wahr, aletinos, ist das zweite mit der Bedeutung von echt oder authentisch. Jesus irrt sich niemals und macht keine Fehler, weil er die Wahrheit selbst in Person ist. Er ist die Quelle der Wahrheit. Quelle der Wahrheit des ganzen Weltalls. Jesus ist in allem, was er ist, wahrhaftig. Er ist der wahre Gott und der wahre Mensch. Und dann sagt er: Ich habe den Schlüssel des Davids. Ein Schlüssel ist ein Symbol der Macht und unbestrittene Eigentumsrecht. Eine Eroberung einer Stadt wurde durch die Übergabe des Schlüssels der Stadt besiegelt. Ein Schlüssel ist auch ein Mittel, um hinter eine verschlossene Tür zu kommen. Jesus gab Petrus den Schlüssel vom Reich Gottes. Aber was ist der Schlüssel Davids? Was ist damit möglich zu öffnen? Oder was kann man damit verschließen? König David, der Mann nach Gottes Herzen, hat durch den tiefen Glauben und sein Gottvertrauen den Sieg über die Angriffe des Satans errungen. Wer die Geschichte Davids kennt, der weiß, dass er einige Fehler begangen hat. Heißt nicht, dass David fehlerlos war. Aber sein Gottvertrauen und sein Glauben haben den Sieg über die Angriffe des Satans errungen. Alle Angriffe des Satans konnte David in den Augen Gottes nicht diskreditieren. Durch die beispiellose Demut und Treue hat David die Tür für den Satan verschlossen und die Tür zum Herzen Gottes geöffnet. Durch den Samen Davids erhält die ganze Menschheit in Jesus Christus den Zugang zur Familie Gottes, und sie werden Kinder Gottes genannt. Christus hat von seinem Vater den Schlüssel, den Generalschlüssel, würde ich sagen, für alle Situationen und zu allen Herzen übertragen bekommen. Wo Menschen dem Wirken Gottes gegenüber verschlossen sind, kann der Geist Gottes wirken, so dass er aufschließen kann. Es wird aufgeschlossen und der Mensch sehend wird. Wer in einen verschlossenen Raum hinein will, kann die Tür entweder mit Gewalt aufbrechen oder mit einem Schlüssel öffnen. Jesus Christus wendet nie Gewalt an. Und ich glaube, das gilt auch für uns Eltern. Es gilt für die Verkündiger und für die Seelsorger. Der Zugang zu dem Herzen kann nicht mit Gewalt erzwungen werden, sondern der Schlüssel liegt bei Jesus und seinem Geist. Ich kenne dein Tun. Ich glaube, manch einer würde zusammenzucken, wenn er das hört, wenn jemand dir sagt: Ich kenne, was du getan hast. Ich kenne dein Tun, ich kenne dein Denken. Da würde manch einer zusammenzucken. Denn unser Tun ist nicht immer beispielhaft. Das Tun oder die Werke der Gemeinde in Philadelphia ist der innigste Dienst am nächsten. Werke der feurigen und aufopfernden Liebe. Die Gemeinde wird hier beschrieben als, der wird bescheinigt, du hast eine kleine Kraft, du hast wenig Kraft. Und sowas kann deprimierend und entmutigend wirken. Auch in der heutigen Zeit, denn es wird nur nach Hochleistung gesucht, leider auch in christlichen Kreisen. Und ich hoffe, dass diese Worte ganz anders die Gemeinde hören konnte, dass sie sich an dem Wörtchen klein nicht störten, dass sie sich freuen konnten, überhaupt wahrgenommen zu werden. Du hast Kraft, vergiss das nicht. Eigenartig, dass die kleine Kraft Anerkennung und Wertschätzung erhält. Und alles, weil sie gelernt hat, auf Christus zu schauen, auf niemanden anderen. Zählte nicht, was die Synagogen, was die jüdischen Gemeinden meinten oder dachten, was sie davon hielten. Es zählte für die Gemeinde nur, was Gott und Jesus meinen. Gott kann auch durch eine kleine Kraft eine optimale Wirkung hervorbringen. Gott arbeitet gerne mit Schwachen, weil bei ihm nicht die Zahl, sondern die Entschiedenheit zählt. Wenn wir an die Geschichte David gegen Goliath denken, wenn wir an Noah denken oder an Gideon. Wer wenig Kraft hat, dem ist es auch mit Sicherheit bewusst, dass er auf Hilfe angewiesen ist. Er schafft es nicht, allein aus eigener Kraft. Er braucht Unterstützung. Warum hatte dann die Gemeinde wenig Kraft? Weil die Gemeinde in einem Kampf sich befand. Die kämpfte Tag für Tag. Paulus waren solche Zustände auch nicht fremd. Er sagt, unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sondern gegen die Gewalten der Finsternis. Und darum empfiehlt er auch, die richtige Rüstung anzulegen. Die Gemeinde erhält die Anerkennung, weil sie sich nach Gottes Wort gerichtet hat, weil sie sich zu dem Namen Jesus bekannt hatte. Wer den Kampf besteht, der wird zur Säule im Tempel Gottes gemacht. Säulen standen eigentlich als Eigenschaften wie Stärke, Stabilität und würdevolle Schönheit. Die antike Stadt Philadelphia litt unter häufig wiederkehrenden Erdbeben. Und wenn ein Gebäude bei einem Erdbeben einstürzte, blieben oft nur die riesigen Säulen stehen. Die Säule stützt das Gebäude. Sie wird nur vom Fundament getragen. Und gerade die kleine Kraft wird zum Pfeiler. Bei einem Pfeiler entscheidet nicht die sichtbare Durchmaß oder die Durchmesser, die Dicke, sondern es entscheidet die Tragkraft. Und diese Tragkraft wird hier und jetzt trainiert, geübt. Jesus bietet auch uns an, wenn alles um uns herum zusammenbricht, in ihm stehen zu bleiben, in ihm als das Fundament. Es wird an den 7 Gemeinden versucht, die verschiedensten Epochen und Abschnitten denen zuzuordnen. Ich finde es, dass wir in unserem Leben irgendwie von allen der 7 Gemeinden etwas haben. Wir versuchen, unser Glaubensleben richtig zu gestalten und damit begeben wir uns in Situationen, die als Zustand der Gemeinden beschrieben werden. Jede der sieben Gemeinden ermahnt Jesus und sagt, dass er bald kommen wird. Manche warnt er, dass er den Leuchter umstoßen wird, wenn keine Korrekturen vorgenommen werden. Halte fest, was du hast, warnt Jesus diese Gemeinde. In der Geschichte des Volkes Israel gibt es genug Beispiele, wo das Vorrecht einem anderen gegeben worden war. Esau zum Beispiel verliert sein Vorrecht, weil er den Eintopf wichtiger als das Erstgeburtsrecht geachtet hat. Der Unbeherrschte, wie das wilde Wasser Ruben, verliert sein Vorrecht an Juda. König Saul durch den Ungehorsam sein Königtum an David. Und Schebna verliert sein Vorrecht an Eliakim und Judas Iskariot an den Matthias. Gott hat sehr wohl Kandidaten für den Ehrenkranz. Darum sollten wir mit unserer Berufung und unserem Lohn achtsam umgehen. Alle Christen, nicht nur die in den sieben Schreiben, sind aufgerufen, darauf zu achten, was der Geist der Gemeinde zu sagen hat. Jeder, der diese Gemeinde als seine sieht, weiß, wie das zu Ende gehende Jahr 2023 ausgesehen hat. Wie viele Bruchteile beiseite geräumt mussten. Was man geleistet hat, wofür man bereit war. Ob wir dieses Wort, das damals in eine ganz bestimmte historische Situation hineingesprochen wurde, auch für uns so hören können. Du hast eine kleine Kraft. Du hast wenig Kraft. Ja, und wenn schon. Aber es ist immer noch Dynamis. Diese Kraft, Veränderungen herbeizurufen, die ist noch da. Ich wünsche mir, dass wir die Adventszeit immer wieder als Ausgangspunkt nehmen können. Ja, ich hier mit meiner kleinen Kraft. Vorerst brennt eine Kerze. Aber mit Ruhe und Geduld schaffen wir bis zur zweiten, zur dritten, zur vierten Kerze. Das Licht wird zunehmen. Ich muss auch keine Kerze sein, die an beiden Enden angezündet werden kann oder soll oder brennen kann. Ich darf und möchte mir eingestehen, dass ich nur eine begrenzte Kraft habe. Aber die will ich einbringen in das große Ganze. Und ich möchte wahrnehmen, wie viele neben mir, hinter mir und vor mir stehen, die helfen, dass das Gemeindeschiff vorankommt. Danke für die Schwester, für den Bruder an meiner Seite und dass die Tür der Gnade noch offen steht und niemand, nur der, der den Schlüssel hat, sie verschließen kann. Amen.